gut, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu dieser Präsentation des neuen Buches von Professor Gerhard Mango. Das Buch sehen Sie hier neben mir, Russland, Ukraine und die Zukunft. Normalerweise würde man ja an dieser Stelle den Autor über die Meilensteine seiner Karriere vorstellen. Nachdem aber das für Gerhard Mangold heute quasi ein Heimspiel ist, möchte ich nicht ihn konventionell über seinen Lebenslauf vorstellen, sondern ich möchte ihn ein wenig über das Wesen seiner Forschung und über sein Wesen als Forscher vorstellen. Gerhard Mangold ist Professor für internationale Beziehungen und Sicherheit im postsowjetischen Raum. Er ist also ein Forscher, der einen Fokus auf Weltpolitik mit einem Fokus auf die Region des postsowjetischen Raumes kombiniert. Er ist also ein Area Studies Spezialist im besten Sinne. Er spricht Russisch, er hat die Region bereist, er kennt die Geschichte des postsowjetischen Raumes, die politischen und wirtschaftlichen Dynamiken und auch die Probleme dieser Region sowie auch ihre kulturelle Vielfalt. Ganz in der Tradition der Area Studies geht es ihm in seiner Forschung darum, politische Entwicklungen zu verstehen, also die Motivlagen, Strategien und Handlungen der handelnden Akteure eben in diesem breiten Kontext von Politik, Wirtschaft und Kultur nachzuvollziehen. Dieses detailreiche Verständnis von politischen Entwicklungen ist aber gerade kein Verständnis für diese Entwicklungen. Also keine Sympathie oder keine Unterstützung, wie Gerhard Mangold es auch am Beginn seines Buches zu Recht hervorhebt. Ich betone diesen Area Studies Fokus von Gerhard Mangold nicht zuletzt auch deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass wir angesichts einer Regionalisierung der Weltpolitik oder eines Rise of Regions, wie es zwei amerikanische Kollegen jüngst genannt haben, Area Studies Spezialistinnen wie Gerhard Mangold dringend benötigen. Wir brauchen also Forscherinnen und Forscher, die sich intensiv mit Regionen auseinandersetzen und die in der Lage sind, ihre Erkenntnisse in Politik und Gesellschaft einfließen zu lassen. Und damit bin ich auch schon beim zweiten Wesensmerkmal von Gerhard Mangold als Forscher. Er war und ist stets bemüht, seine Erkenntnisse in die Gesellschaft zu transportieren. Und er macht das nicht nur aus einer tief sitzenden Überzeugung, dass gerade die Politikwissenschaft einen Auftrag hat, den Menschen Dinge zu erklären, sondern er macht es auch mit Hingabe und vollem Einsatz. Ich kann dazu vielleicht, oder das Ausmaß dieser Hingabe, das vielleicht mit einer Anekdote illustrieren. Und zwar gibt es an der Universität zweimal im Jahr eine Deadline für das Eintragen von Forschungsleistungen. Und kurz vor dieser Deadline wird das Sekretariatsteam des Instituts für Politikwissenschaft immer sehr nervös, weil sie wissen, dass die Liste von Gerhard Mangold kommt, in der all seine Interviews und seine Vorträge aufgezeichnet sind. Und es sind Hunderte. Oder wir haben heute gerade davon gesprochen, es sind seit Beginn des Ukraine-Krieges noch einmal wie viele Interviews?
Mehr als 1600.
Mehr als 1600 Interviews. Das zeigt also, wie groß eben der Einsatz von Gerhard Mangold ist, eben den Menschen die Dinge zu erklären, die Verhältnisse zu erklären, die politischen Motivationen, die politischen Prozesse zu erklären. Deswegen auch noch einmal vielen Dank, lieber Gerhard, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit uns über dein Buch sprichst. Zum Prozedere vielleicht noch ein paar Worte. Also wir haben es diese Buchpräsentation so gestaltet, dass wir im Endeffekt nur ein paar Fragen haben, über die wir uns unterhalten werden. Damit gleich mal zum Einstieg, Gerhard, eine Frage. Kannst du vielleicht die wesentlichen Befunde des Buchs hinsichtlich der Gründe für den Ukraine-Krieg kurz zusammenfassen? Also anders gesagt, welche langfristigen und kurzfristigen Faktoren haben deiner Einschätzung nach zu diesem Krieg geführt?
Danke, Martin, für die schöne Vorstellung. Nun ja, vielleicht darf ich vorausschicken, manche fragen ja, warum noch ein Buch über den Krieg in der Ukraine? Es sind so viele Bücher geschrieben worden in den letzten 2 Jahren. Der Grund, warum ich selber eines geschrieben habe, ist, dass ich versuche, in diesem Buch eben sachlich, nüchtern und objektiv zu bleiben und nicht Partei nehme für eine Kriegspartei, wie die meisten meiner Kollegen und Kolleginnen. Ich glaube, ich würde jede Glaubwürdigkeit verlieren, würde ich in meinen Aussagen andeuten, ob ich Sympathien, welche Sympathien ich für welche Kriegspartei habe. Ich glaube, das ist auch das, was die meisten Leute an meinen Interviews schätzen, dass sie eben nicht emotionalisiert sind, dass sie nicht Partei nehmen, sondern dass sie versucht, möglichst, soweit das erreichbar ist in der Wissenschaft, objektiv über die Dinge zu berichten, zu urteilen und Szenarien für die weitere Entwicklung zu entwerfen. Es ist jetzt auch im Bereich der Kollegen und Kolleginnen bei vielen der Eindruck entstanden, oder sie haben sich in diese Richtung geäußert, dass wir eigentlich alle schon im Mai 2000 hätten wissen müssen, wohin uns Wladimir Putin, der damals zum ersten Mal als Präsident Russlands angelobt worden ist, führen wird. Da war auch viel die Rede davon, dass er uns alle getäuscht habe mit seiner Kooperationsrhetorik gegenüber dem Westen. Und da wird dann auch die Russlandpolitik der letzten zwei Jahrzehnte einiger Staaten, vor allem Deutschlands, vehement kritisiert. Aber im Buch versuche ich deutlich zu machen, dass es eben keinen direkten Weg vom Mai 2000 zum Februar 2022 gibt, sondern dass Wladimir Putin sich sehr stark verändert hat in diesen Jahren, in eine bestimmte Richtung sozialisiert wurde, ein bestimmtes Weltbild entwickelt hat, das am Beginn seiner präsidialen Karriere so nicht existiert hat. Wir hatten damals im August 2000, kurz nach seiner Angelobung, die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, und er hat gesagt, er möchte Russland wieder zu einer Großmacht machen. Nun, das war nicht überraschend, das hatte er auch im Wahlkampf gesagt. Aber was er dazu gesagt hat, ist: Ich weiß, dass ich das Ziel nicht erreichen werde, wenn ich nicht wirtschaftlich und technologisch mit dem Westen zusammenarbeiten kann. Putin war also an einer Kooperation mit dem Westen durchaus interessiert. Nicht, weil er viel übrig gehabt hätte für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit oder gute Regierungsführung, aber weil ihm klar war, Russland würde es wohl aus eigener Kraft nicht schaffen, wieder ein gleichberechtigter Akteur in der internationalen Politik zu werden. Aus seiner Sicht, und du hast es angesprochen, ich versuche eben, alle beteiligten Akteure zu verstehen, die Welt aus ihren Augen heraus zu betrachten. Aus seiner Perspektive hat aber der Westen und hier vor allem die Vereinigten Staaten diese Orientierung der Zusammenarbeit unmöglich gemacht. 2015, als er lange doziert hat darüber, was der Westen alles falsch gemacht habe gegenüber Russland, wurde er gefragt, ob Russland denn nicht auch etwas falsch gemacht habe. Und da sagte er, ja, wir haben euch vertraut. Und das ist seine tiefe Überzeugung. Also er ist ein gekränkter, in seiner Rolle als Präsident nicht ernst genommener Präsident des Landes. Dazu will ich gar nicht sagen, ob das eine richtige oder eine falsche Wahrnehmung ist, aber das ist, wohin sich Wladimir Putin immer stärker entwickelt hat. Und vor allem seit seiner Rückkehr im Jahr 2012 in das Präsidentenamt hat er sich sehr auf die russische Geschichte eingelassen, hat viele russische Historiker und Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts studiert und deren Ideen aufgenommen. Und da ist dieses revisionistische Weltbild bei Wladimir Putin entstanden, das sicherlich ein maßgeblicher Faktor war für die Entscheidung, im Februar 2022 die Ukraine zu überfallen. Ich sage also, auch der Westen hat Anteil an der wachsenden Konfrontation, an den wachsenden Spannungen mit Russland. Ich sage im Buch aber auch gleich am Beginn völlig deutlich: Nichts, was der Westen falsch gemacht hat oder was er Unkluges gesagt und getan hat, ist auch nur im Ansatz ein Rechtfertigungsgrund für diesen Krieg. Das ist ein großer Unterschied. Manche Kollegen versuchen, im Verhalten des Westens gewissermaßen eine Entschuldigung zu suchen dafür, was Russland unter seiner Führung entschieden hat. Und das kann ich nicht akzeptieren. Das kann man nicht, denn der Krieg ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg und hat weder völkerrechtlich noch politisch noch moralisch eine Rechtfertigungsgrundlage. Aber dieser Revisionismus bei Wladimir Putin war sicherlich einer der entscheidenden Faktoren, warum dieser Überfall stattgefunden hat. Schon im Juli 2022 hat Putin sich mit Piotr Pirvi, Peter dem Ersten, dem russischen Zaren am Beginn des 18. Jahrhunderts verglichen, hat über seine Siege in den Schlachten mit den Schweden, die damals eine Großmacht waren, berichtet und hat gesagt, Piotr Pirvi, der hat nicht Territorium erobert, sondern er hat zurückgeholt, was immer schon russisches Land gewesen sei. Und es sei wohl heute seine Aufgabe, das Gleiche zu tun. Also in seiner Weltsicht ist es ganz klar, die Territorien, die Russland der Ukraine entreißen möchte, gehören nicht zur Ukraine, sondern sie sind immer Teil Russlands gewesen. Und er verbindet das mit einer kategorischen Ablehnung der Eigenstaatlichkeit der Ukraine. Viele von Ihnen wissen, dass er im Juli 2021 einen Essay geschrieben hat über die historische Einheit der Ukrainer und der Russen, dass diese ein Volk seien. Nun, er argumentiert immer, sowohl öffentlich als auch im privaten Gespräch, dass die Ukraine kein Recht habe auf Eigenstaatlichkeit. Es hätte nie einen ukrainischen Staat gegeben. Er sagte, es waren die sowjetischen Kommunisten, die die ukrainische sozialistische Sowjetrepublik als Teil der Sowjetunion begründet hätten. Und nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion habe die ukrainische Elite dieses Land innerhalb der sowjetischen Verwaltungsgrenzen nun zu einem unabhängigen Staat erklärt. Das sei absolut unzulässig gewesen. Also diese beiden Triebfaktoren, die nicht nur er teilt, sondern viele Menschen in seiner Umgebung, viele enge Mitarbeiter im Führungszirkel Russlands, die waren wohl wesentliche grundsätzliche, akteursbezogene und strukturelle Gründe für den Angriff. Ich sage aber auch, und da bin ich bei den deutschsprachigen Kollegen und Kolleginnen isoliert, dass die Erweiterung des Nordatlantischen Bündnisses, über dessen Vorzüge und Nachteile man sehr intensiv und sehr kontrovers diskutieren kann, dass durch das Mitgliedschaftsversprechen der NATO an die Ukraine am NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008 ein großer Teil der militärischen und sicherheitspolitischen Elite und eben Putin auch das als wachsende Gefahr für die eigene, für die russische Sicherheit gesehen hat. Es ist nachgerade gar nicht wichtig, mit welchen Motiven und Intentionen die NATO sich nach Osten ausgedehnt hat. Wichtig ist, dass es von der russischen Führungsseite her als wachsende militärische Bedrohung begriffen wurde. Daher ist es auch völlig unwichtig, ob das objektiv so stimmt oder nicht, sondern wichtig ist, dass wir erkennen, dass das Weltbild, die Wahrnehmung europäischer Politik in dem Führungszirkel in Russland erheblich beeinflusst hat. Offiziell natürlich führt das Land diesen Krieg, weil die Ukraine vom Westen zu einem Anti-Russland aufgebaut worden sei, wie Putin das formuliert. Dass die Ukraine zu einer wachsenden militärischen Bedrohung für Russland geworden sei und Russland habe gar keine andere Wahl gehabt, als präventiv die Ukraine anzugreifen, bevor diese Russland eingreifen würde mit westlicher Unterstützung. Es ist natürlich eine klassische Täter-Opfer-Umkehr, hat aber eben auch im Völkerrecht seine Grundlagen und ist nicht von ungefähr, dass das behauptet wird. Und Putin hat auch gesagt, dieser Krieg war unvermeidlich. Nur Krieg heißt er nur bei uns und in der Ukraine, aber nicht in Russland. Dort ist es eben diese SVO, die spezielle Militäroperation. Begründet hat er diese SVO eben auch mit einem angeblichen Völkermord der ukrainischen Regierung, die er ja als Bande von Drogensüchtigen und Nazis bezeichnet hat, mit dem angeblichen Völkermord der ukrainischen Regierung an den ethnischen Russen im Donbass, also in den Regionen Donetsk und Luhansk. Dort gab es eben seit April 2014 Kämpfe, die nie vollständig beigelegt wurden. Und in diesen Kämpfen sind auf beiden Seiten vermutlich an die 16.000 Menschen ums Leben gekommen, Zivilisten und Soldaten. Aber Völkermord verlangt im Völkerrecht, dass es eine klare und deutliche Absicht gegeben hat, eine bestimmte Gruppe, eine ethnische Gruppe auszulöschen. Und daher ist der Vorwurf, die Ukraine hätte einen Völkermord im Donbass begangen, völlig absurd. Aber auch das hat eben Grundlagen im Völkerrecht, warum Russland so argumentiert hat. Aber erweitert hat sich dieses Narrativ aber schon. Also schon einige Monate nach dem Krieg ist jetzt die offizielle Erzählung der russischen Führung, der Westen führe Krieg gegen Russland, zum einen, um den russischen Staat zu zerschlagen, in seine Einzelteile aufzuspalten. Im Westen gibt es auch so eine Bewegung auch unter Experten, die von der notwendigen Dekolonisierung Russlands sprechen. Das ist Wasser auf die Mühlen der russischen Führung. Und der Westen führe Krieg gegen Russland, um die russische Zivilisation zu zerstören. Und deswegen formuliert Putin immer wieder, dass diese SVO, dieser Krieg, ein existenzieller Kampf für Russland sei, wo es um das Bestehen oder Nichtbestehen als eigener Staat, als eigene Zivilisation gehe. Und umrahmt wird das Ganze mit einem Rückgriff auf den großen Vaterländischen Krieg, also den Abwehrkampf der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland 1941 bis 1945, weil die offizielle Erzählung lautet, so wie unsere Großväter damals gegen die deutschen Nazis kämpfen mussten, müssen wir heute gegen das Wiederaufflackern des Nazismus kämpfen. Und der ist eben in der Ukraine zu Hause. Also das, was wir heute machen, ist in Wirklichkeit nichts als die Tradition unserer Väter fortzusetzen. Und das verfängt bei Teilen der russischen Bevölkerung auch.
Gerhard, du hast in deinen Ausführungen bis jetzt sehr stark den Fokus auf die Person Putin gelegt. Und der Krieg gegen die Ukraine wird ja auch sehr oft als Putins Krieg bezeichnet. Meine Frage wäre jetzt in dem Zusammenhang, inwiefern ist diese Entscheidung für den Krieg auf die Person Putin oder in der Person Putin zentralisiert oder eben breiter angelegt im politischen System? Oder vielleicht, um es auf den Punkt zu bringen, wenn Putin morgen nicht mehr wäre, würde der Krieg weitergehen oder nicht?
Das würde er. Und es ist natürlich eine Verkürzung zu glauben, dass die Entscheidung zur Invasion letztlich nur durch Putin erfolgt ist. Und wäre er nur weg, auf welchem Weg, auf welche Weise auch immer, würde dieser Krieg enden. Putin hat einen inneren Kern seiner Führung, etwa 5, 6 Leute, die regelmäßigen Zugang zu ihm haben. Leute wie Patruschew, der Sekretär des Sicherheitsrates, Bortnikow, der Direktor des Inlandsgeheimdienstes, sein persönlicher Freund Juri Kowaltschuk, um einige zu nennen. Und die denken ähnlich wie er oder sogar noch radikaler als er. Und wenn Putin nun sterben würde, er dürfte, wenn er lebt, nämlich bis 2036 Präsident Russlands bleiben, wenn er jetzt sterben würde oder gestürzt würde oder zurücktreten würde, völlig ausgeschlossen, dann würde jemand nachkommen, der ähnlich denkt und der diesen Krieg auch fortführen wird. Es würde dann in Russland das geben, was immer bezeichnet wird als Putinismus ohne Putin. Es gibt ebenfalls in Russland keinen westfreundlichen Politiker, der auch nur den Hauch einer Chance hätte, die Macht in Russland zu übernehmen. Das heißt, ja, Putins Weltbild, seine Deutung der internationalen Politik war maßgeblich und wichtig, aber damit ist er nicht allein. Und das geht auch über diesen Kreis dieser 5, 6 Personen hinaus. Das erfasst den großen Teil des Geheimdienstestablishments, des Militärestablishments. Und die sehen eben auch strukturelle Faktoren, die diesen Krieg notwendig gemacht haben. Sie sagen, der Westen hat in Zeiten der Schwäche Russlands seine Machtsphäre immer weiter ausgedehnt und hat Russland eben zu einem Rule-Taker degradieren wollen, während Russland immer auch ein Rule-Maker sein wollte. Und es hat sich schon ab 1996 in diesem Milieu diese Überlegung entwickelt, dass die Welt übergehen müsse in eine multipolare Ordnung. Oft wird jetzt auch gesagt, in eine polyzentrische Ordnung und die westliche Dominanz eben in der internationalen Politik gebrochen werden soll. Und das spielte als struktureller Faktor bei dieser Abwägung, die Invasion vorzunehmen, auch eine Rolle. Vielleicht darf ich noch sagen, warum Invasion 2022? Nun, vielleicht wissen oder sicher wissen viele von Ihnen, dass im Februar 2015 das Minsk II-Abkommen abgeschlossen wurde, um diesen Konflikt in der Ostukraine zu befrieden. Das Abkommen hatte einen militärischen Teil, wo vor allem ein sofortiger, dauerhafter und umfassender Waffenstillstand gefordert wurde, wozu es nie gekommen ist. Aber es gab in diesem Minsker Abkommen auch politische Verpflichtungen, die die Ukraine übernommen hat, nämlich die Verfassung zu verändern, um das Land zu dezentralisieren, ein Amnestiegesetz für die Separatisten zu verabschieden und vor allem für diese besetzten Gebiete im Donbass ein Gesetz zu verabschieden über einen Sonderstatus in der Ukraine. Und die Ukraine hat diese Auflagen nie erfüllt. Russland hingegen wollte diese Auflagen dafür verwenden, obwohl es dieses Abkommen nie so gedacht war, um über den Sonderstatus des Donbass dauerhaft so eine Art Vetomacht zu haben in der ukrainischen Innen- vor allem aber Außenpolitik. In den ersten Monaten 2021 hat der 2019 gewählte ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mehrfach öffentlich gesagt, dass die Ukraine sich an diese Verpflichtungen nicht mehr halten würde, weil sie der Ukraine in einer Phase der militärischen Schwäche aufgezwungen worden seien. Und Zelensky hat auch gesagt, er ist nicht länger bereit, in dem Normandie-Format, also in diesem Verhandlungsquartett Deutschland, Frankreich, Russland, Ukraine weiterzumachen, sondern er möchte das Vereinigte Königreich und die USA mit einbeziehen, was natürlich die Verhandlungsposition der Ukraine wesentlich gestärkt hätte. Und gleichzeitig ist Zelensky damals im Frühjahr 2021 gegen russlandfreundliche Medien, Politiker und Parteien vorgegangen. Das will ich gar nicht beurteilen, ob das recht war oder nicht recht war, richtig oder falsch war. Tatsache ist, dass man dann in Moskau das Gefühl bekommen hatte, man verliert die Ukraine endgültig an den Westen. Die Versuche, gewissermaßen eine Art Oberhoheit zu haben über die Ukraine, ein Vetorecht zu haben über ihre Außenpolitik, diese Versuche scheitern. Und dann hat man gesagt, wenn, dann eine Invasion möglichst rasch. Denn mit jedem Jahr zusätzlicher militärischer Unterstützung der Ukraine würde es für die russische Armee schwieriger, diese Invasion durchzuführen. Auch das keine Rechtfertigungen oder Entschuldigungen. Ich möchte nur diesen Hintergrund dieser Dynamik zur Invasion damit etwas deutlicher machen.
Ich darf vielleicht diesen Begriff des Putinismus noch kurz aufgreifen und auch dieses Argument von dir, dass ja dieser Putinismus im Endeffekt im politischen System ja sehr gefestigt ist. Gerade auch jetzt nach dem Tod von Alexei Nawalny stellt sich natürlich die Frage, gibt es in der russländischen Innenpolitik irgendeinen Faktor, der an diesem Putinismus rütteln könnte, der eine Reformbewegung auslösen könnte? Und wie hat sich eben auch dieser Tod von Alexei Nawalny auf diese Möglichkeit ausgewirkt?
Also in vielen Kommentaren hat man gehört, dass dieser Tod, dieser gewaltsam herbeigeführte Tod, wenn es vielleicht auch kein akut gewaltsam herbeigeführter Mord war, sondern eben die Folge jahrelanger miserabler Haftbedingungen mit Schlafentzug, Einzelhaft und unzureichender medizinischer Versorgung, dass der Tod von Alexei Nawalny ein Funke sein könnte für einen Aufbruch einer Neuorganisation der liberalen Opposition in Russland. Aber ich habe diese Ansicht nicht geteilt und teile sie nicht. Denn es ist ja nicht nur Alexei Nawalny, der im Gefängnis gewesen war. Viele andere liberale Führungsfiguren sind im Gefängnis. Wladimir Karamursa, Ilya Yashin, Andrei Pivovarov, um nur die wichtigsten zu nennen. Und viele andere Politiker der Opposition sind im Exil, geflüchtet aus Russland, aus Angst um ihre physische Sicherheit. Das heißt, es gibt keine personelle Grundlage. Es gibt niemanden, der Dissens, den es sehr wohl gibt in der Gesellschaft, artikulieren und mobilisieren und organisieren könnte. Ein zweiter Nawalny steht nicht zur Verfügung. Und obwohl Julia Nawalny ja gesagt hat, sie möchte das Werk ihres Mannes fortsetzen, glaube ich nicht, dass sie damit erfolgreich sein wird. Zunächst einmal, weil sie eine Frau ist, was ihr sozusagen eine politische Karriere in Russland deutlich schwieriger macht. Aber viel wichtiger ist der Punkt, dass Julia Nawalny ja mit den beiden Kindern ja im Ausland lebt und auch nicht am Begräbnis hat teilnehmen können, weil hätte sie das getan, wäre sie verhaftet worden. Also sie versucht aus dem Ausland heraus in Russland einen Diskurs und organisatorische Grundlagen für Opposition zu bilden. Aber das ist genau das Gegenteil von dem, was ihr Mann gedacht hat. Alexei Nawalny ist ja im Jänner 2021 aus Deutschland nach Moskau zurückgekehrt, wissend, dass er verhaftet werden würde, wissend, dass er vermutlich sehr lange in Lagerhaft kommen würde. Aber seine Überlegung, die zum Teil aus Mut entstanden ist, zum Teil auch aus einer Art Tollkühnheit raus oder auch einem Art messianischen Bewusstsein, dass es seine historische Aufgabe und Fähigkeit sei, Putin zu stürzen. Nawalny ist zurückgekehrt, weil er wusste, wenn ich im Ausland bleibe, verliere ich Stück für Stück jeden Einfluss auf den innerrussischen Diskurs. Denken Sie an Leute wie Garry Kasparov, gestern auf die Liste der Terroristen und Extremisten in Russland gesetzt. Er lebt seit 2013 im Ausland, in den USA vor allem, artikuliert dort immer seine Kritik an der russischen Führung. Aber in Russland ist jemand wie Garry Kasparov völlig irrelevant. oder Michail Khodorkovsky, der 10 Jahre in Lagerhaft saß, bis zum Dezember 2013. Er lebt jetzt in London und versucht, in Russland die Opposition zu unterstützen. Aber das geht nicht vom Ausland. Und Nawalny wusste das und deswegen ist er zurückgekehrt. Und wenn seine Frau jetzt das Gegenteil versucht, aus dem Ausland heraus Opposition zu mobilisieren, dann wird das nicht gelingen. Wenn das Levada-Zentrum, das ist ein sehr angesehenes soziologisches Institut in Moskau, das von der Regierung auch als ausländischer Agent eingestuft wird, also eine Art fünfte Kolonne des Westens, nun sagt, es sind immer noch etwa 70% der Bürger, Bürgerinnen Russlands, die diese spezielle Militäroperation unterstützen, dann wird das vielleicht mehr oder weniger stimmen. Aber man muss zwei Dinge dazu sagen. Erstens, die Zahl der Russen und Russinnen, die jetzt eine Friedenslösung haben möchten, ist deutlich größer mittlerweile als die Zahl derer, die für eine Fortsetzung des Krieges sind. Also hier hat sich in der Stimmung schon etwas getan. Und zweitens, diese 70%, die vermutlich tatsächlich diesen Krieg unterstützen, die sind sehr heterogen. Da sind viele Bürger und Bürgerinnen dabei, die seit vielen Jahren politisch apathisch und resignativ sind und diesen Krieg einfach schulterzuckend zur Kenntnis nehmen. Da sind viele dabei, die sich denken, wir müssen diesen Krieg einfach erleiden. Dann gibt's Teile der Bevölkerung, die denken, wir wissen zwar nicht, warum wir Krieg gegen die Ukraine führen, aber Putin ist ein weiser Staatsmann. Er wird schon wissen, was er tut. Und nur ein kleiner Bevölkerungsteil ist wirklich aktiv für diesen Krieg, für diese großrussische Wiederherstellung historischer Macht. Und dann gibt es eine Gruppe, die die russischen Kollegen und Kolleginnen kreative Klasse nennen, Kreativniklas. Das sind die tendenziell jüngeren, tendenziell besser gebildeten, besser verdienenden städtischen Russen und Russinnen. Die waren lange vor dem Krieg schon gegen Wladimir Putin und seine autoritäre Herrschaft und sie sind natürlich kategorisch gegen diesen Krieg. Aber das ist eine Prozentzahl von vielleicht 18-20% in der russischen Bevölkerung. Und es ist sehr schwierig für diese Menschen, ihren Widerstand auch auszudrücken, denn wenige Tage nach Kriegsbeginn hat das Parlament in Moskau ein Gesetz, ich nenne es immer Zensurgesetz, verabschiedet, das die sogenannte Diskreditierung der Aktivitäten der russischen Streitkräfte unter Strafe stellt. Maximal bis zu 15 Jahren Lagerhaft kann eine Diskreditierung der Streitkräfte nach sich ziehen. Es sind in Russland seitdem mehr als 7000 Strafverfahren gegen Bürger und Bürgerinnen geführt worden, auf der Basis dieses sogenannten Zensurgesetzes. Und viele sind in Haft gekommen. Das heißt, wenn jetzt erwartet wird, die Russen müssten doch aufstehen gegen Wladimir Putin, sie müssten sich gegen den Krieg erklären, dann dürfen wir nicht vergessen, dass wir das sehr leicht sagen können. Aber diese Menschen ihre Freiheit riskieren und nicht nur ihren Arbeits- oder ihren Studienplatz, sondern ihre physische Freiheit. Und deswegen gibt es eben auch nahezu keine Demonstrationen. Natürlich jetzt im Umfeld des Nawalny-Begräbnisses das Niederlegen von Blumen oder die Tausenden, die am Begräbnis teilgenommen haben. Aber das wird verebben. Daraus zu schließen, es könnte sich daraus eine größere Protestbewegung entwickeln, ist meiner Meinung nach unrichtig. Und das ist zwar tragisch, aber so sehe ich das.
Das heißt, wir werden uns in Europa noch auf viele Jahre des Putinismus einrichten müssen.
Ich denke schon. Natürlich wird Putin im März wieder gewählt werden. Es sind Präsidentenwahlen vom 15. bis 17. März. Es sind keine freien, keine fairen, keine demokratischen Wahlen und es genügt Putin nicht, diese Wahlen zu gewinnen mit 52% oder 54%, sondern es muss ein Wahltriumph werden. Man spricht davon, dass er 80% Zustimmung erhalten soll in diesen Wahlen. Und es gibt natürlich genügend Manipulationsmöglichkeiten, um so einen Wert auch tatsächlich zu erreichen. Er kann dann für 6 Jahre bleiben, er ist jetzt 71, könnte sich dann nach der Verfassungsreform von 2020 im Jahr 2030 noch einmal für 6 Jahre wählen lassen. Wenn er dann aus dem Amt scheiden sollte, wenn er noch lebt, dann wäre er dann 81 und mal sehen.
Ja, du hast am Beginn gesagt, dass es eben Putins Ambition gewesen ist und immer noch ist, Russland wieder zum Großmachtstatus zu verhelfen. Jetzt wäre meine Frage an dich, wenn du jetzt beurteilen, bewerten musst, wie steht's um die Großmacht Russland? Es wird ja auch argumentiert, dass dieser Krieg Russland vor allen Dingen auch im Verhältnis gegenüber China zurücksetzt, dass Russland zum Juniorpartner Chinas degradiert wird, dass Russlands Position auch im postsowjetischen Raum als Ordnungsmacht geschwächt ist. Also wie ist jetzt deine Sicht der Dinge? Hat Putin Erfolg gehabt, Russland wieder zur Großmacht zu machen, oder hat er sich im Endeffekt mit dem Ukraine-Krieg dahingehend selber ein Bein gestellt?
Warum ich so lange nicht an einen großen Krieg geglaubt habe, noch bis 3 Tage vor der Vollinvasion. Ich habe immer damit gerechnet, es würde zu Kämpfen kommen im Donbass mit russischer Beteiligung. Aber ich habe bis 21. Februar es nicht erwartet, dass es zum großen Krieg kommen würde. Warum ich das geglaubt habe, war, weil ich Putin eine Rationalität zugebilligt habe, die nicht gleich lautet und gleich aussieht wie sozusagen die Rationalität unserer Beobachter. Denn diese Invasion der Ukraine war ein strategischer Fehler und bleibt ein strategischer Fehler neben seiner Ungerechtigkeit. Russland wird auf lange Sicht technologisch, wirtschaftlich geschwächt. Daran ändert auch nichts, dass die russische Volkswirtschaft sich bislang als deutlich resilienter, als widerstandsfähiger erwiesen hat, als das im Westen mit den Sanktionen erwartet und erhofft worden ist. Aber dieses Wachstum etwa von 3,5% im letzten Jahr hängt eben mit den immensen Ausgaben für die Rüstungsindustrie zusammen, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche arbeitet. Und davon profitiert auch die Zulieferindustrie. Das heißt, es ist ein wirtschaftliches Wachstum, das nicht nachhaltig ist. Und wenn dieser Krieg zu Ende sein wird, dann wird Russland tatsächlich einen Wirtschaftseinbruch erleben. Russland erhält nicht mehr die Spitzentechnologie, die es aus dem Westen bis zum Krieg beziehen konnte, aufgrund der Sanktionen. Freilich, Russland hat mit den Sanktionen auch deswegen besser umgehen können, nicht nur weil Russland sich seit 2014 auf massive Sanktionen des Westens vorbereitet hat, sondern auch deswegen, weil es so etwas gibt wie ein System der Parallelimporte. Das heißt, dass bestimmte Staaten, Türkei, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kasachstan, Armenien, Georgien und China sanktionierte Waren im Westen einkaufen und sie an Russland weitergeben. Das heißt, gerade die Technologieblockade hat nicht so gut gewirkt, aber im Bereich der Spitzentechnologie jedenfalls. Durch den Krieg haben seitdem mehr als 1 Million Russen und Russinnen das Land verlassen, die eigentlich zur kreativen Klasse gehören. Das waren eben gut gebildete, hochqualifizierte Arbeitskräfte, die der russischen Wirtschaft fehlen werden oder schon fehlen. Denn man muss ja auch berücksichtigen, wie viele Männer an der Front sind und wie viele kriegsversehrt sind. Die russische Wirtschaft leidet an einem Arbeitskräftemangel. Die demografische Krise verschärft sich durch diesen Krieg. Die Bevölkerungszahl wird zurückgehen. Die Geburtenrate ist in den Keller gerasselt, die Sterberate durch den Krieg deutlich nach oben gegangen. Also die Bevölkerung Russlands wird weiter schrumpfen und dann nicht die notwendige Bevölkerungsdichte haben, um diesen ganzen eurasischen Kontinent auszufüllen. Und Russland verliert natürlich auch an Softpower, an weicher Macht, an Ansehen, an Status in der internationalen Politik. Ich will damit nicht sagen, dass es richtig ist, wenn der Westen argumentiert, Russland sei diplomatisch völlig isoliert. Das ist nicht richtig. Das wäre nur richtig, wenn wir diesem alten westlichen Verständnis nachhingen, dass der Westen wie 500 Jahre lang noch immer den Gang der internationalen Politik bestimmt. Das ist aber nicht mehr so. Gerade im sogenannten globalen Süden, nicht bei allen, aber bei vielen, gibt es entweder Sympathie für Russland, das sind relativ wenige, aber es gibt jedenfalls viele, die sagen, wir lassen uns vom Westen jedenfalls nicht in eine Koalition gegen Russland einbinden. Und so sind es auch nur 46 von 194 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Aber dann zur Machtebene. Putins Traum war immer, und er sagt das auch immer noch, Russland kann nicht existieren, wenn es nicht souverän ist. Wenn es nicht unabhängig ist in seinen Entscheidungen von allen anderen Mächten. Aber gerade dieser Krieg hat Russland in eine Abhängigkeit von der Volksrepublik China getrieben, die diese angestrebte Souveränität und Unabhängigkeit nicht vollständig, aber doch deutlich unterwandert. Russland braucht China mehr, als China Russland braucht. Russland ist in diesem zwar nicht allianzähnlichen Verhältnis zwischen Moskau und Beijing sicherlich derzeit der Bittsteller und nicht der gleichberechtigte Mitgestalter. Das ist auch ein Schaden, der durch diesen Krieg hervorgehoben wurde. Das heißt, insgesamt würde ich sagen, die Grundlagen für einen Großmachtstatus Russlands in der internationalen Politik, und das sind ja nicht nur militärische, sondern eben wirtschaftliche, technologische, weiche Macht und ähnliches, diese Grundlagen sind erschüttert worden, sind geschwächt worden. Also Russland mag zwar an Territorium gewinnen, von dem es eigentlich schon genug hat, aber als Großmacht hat Russland sich deutlich geschwächt und das wird lange so dauern. Aber es waren einfach die geopolitischen Ambitionen für Putin und seine Umgebung wichtiger als das Wohlergehen des eigenen Landes.
Eine letzte Frage noch, und es wird wahrscheinlich die Frage sein, die vielen oder allen hier in diesem Raum unter den Nägeln brennt, und zwar, wie kann dieser Krieg zu Ende gehen? Also welche Szenarien kannst du dir vorstellen oder welche Szenarien kannst du abwägen hinsichtlich eines Endes des Ukraine-Krieges? Und welches Szenario hältst du am wahrscheinlichsten?
Also der Krieg wird uns noch länger begleiten. Ich muss immer sagen, es gibt keine Aussichten auf eine Verhandlungslösung. Eine Verhandlungslösung zur Herstellung des Friedens, das ist völlig illusorisch. Aber derzeit auch nicht die Grundlagen für eine Verhandlung über eine Waffenruhe, über ein Einfrieren des Konfliktes. Beide Seiten sagen zwar, sie seien dazu bereit, aber sie stellen dann Bedingungen an die andere Seite, die jeweils andere Seite nicht akzeptieren kann. Die ukrainische Führung hat gesagt, wir verhandeln mit Russland, aber erst wenn alle russischen Truppen das ganze ukrainische Territorium verlassen haben, einschließlich der Krim und der Hafenstadt Sewastopols. Nun, das wäre ja gleichbedeutend mit einer desaströsen Kriegsniederlage Russlands. Worüber sollte dann noch verhandelt werden? Und Selenskyj sagt auch, wir werden nicht mit Putin verhandeln. Wir werden mit dem nächsten Führer Russlands sprechen, so seine Aussage. Nun, das kann dauern, wie ich vorher gesagt habe. Und Russland sagt, natürlich verhandeln wir mit der Ukraine, aber sie müsse ebenfalls vor Verhandlungsbeginn anerkennen, dass die von Moskau besetzten Regionen Cherson, Saporischschja, Donetsk und Luhansk nun Teil Russlands seien. Und territoriale Zugeständnisse zu machen, sind für die ukrainische Führung, aber auch für die große Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung absolut ausgeschlossen. Also eine Verhandlungslösung ist derzeit überhaupt nicht in Sicht. Grundsätzlich abstrakt gesehen könnte man sagen, Kriege können auf drei Varianten enden, in drei Szenarien. Das erste Szenario ist, dass eine dritte Partei in den Krieg eingreift und beide Kriegsparteien an den Verhandlungstisch zwingt. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, obwohl ich seit den Äußerungen von Emmanuel Macron vom Montag der vergangenen Woche über das Nicht-Ausschließen der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine das nicht mehr ganz sicher als völlig unwahrscheinlich bezeichnen kann. Das zweite Szenario ist, dass eine Seite sich militärisch durchsetzt. Aber obwohl die Ukraine jetzt klar in der Defensive ist und Russland eine Offensive durchführt, die sich noch verstärken wird, eben zur Verschiebung der gegenwärtigen Frontlinie, ist ein vollständiger Sieg, wie man den Russland auch definieren würde, für die russische Seite nicht möglich und wohl auch für die ukrainische Seite, deren maximales Kriegsziel eben die Kontrolle über das gesamte Territorium des Landes zurückzugewinnen, ist, so sehen es viele Militärexperten, die keine Zweckoptimisten sind, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und dann bleibt das dritte Szenario. Es kann sein, wenn die Streitkräfte beider Kriegsparteien irgendwann einmal so erschöpft sind, dass es sich keine Erfolge mehr auf dem Schlachtfeld erwarten, dass es sich dann doch an den Verhandlungstisch begeben. Aber wie gesagt, dann wären Verhandlungen nur möglich über eine Waffenruhe, nicht über eine Friedenslösung. Aber diese drei Szenarien sind entweder sehr unwahrscheinlich oder noch weit von uns entfernt. Also dieser Krieg wird weitergehen, außer die westliche militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine kollabiert, was nicht ganz ausgeschlossen ist, aber auch nicht sicher ist.
Okay. Damit bleibt mir nur noch dir zu danken, lieber Gerhard, dass du uns so lange zur Verfügung gestanden bist.
Vielen Dank.